Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast, Folge Nummer 74. Es ist Donnerstag, schön haben Sie eingeschaltet. An den Mikrofonen begrüßen Sie gegenüber von mir, Robert Plantag.
Sali Michael.
Mein Name ist Michael Mayer und bevor wir loslegen, der Hinweis, falls Sie es noch nicht ohnehin schon gemacht haben, abonnieren Sie doch unseren Kanal, auf dem Sie uns gerade hören, sei es Spotify, YouTube oder auch überall sonst. Und wenn Ihnen das gefällt, was wir hier wöchentlich tun, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung.
How to Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Propertunity.
Eigentlich ist ja Sommerloch, aber zumindest im Hinblick auf Schweizer Immobilien ereignet sich ein bisschen was. Wir reden heute über die neuesten Inflationsentwicklungen in der Schweiz und was das für Auswirkungen auf den zu erreichenden Zinsgipfel und auf die Zinszukunft hat. Und darum dreht sich auch heute die
Frage der Woche,
die uns dieses Mal gestellt wurde per Mail von Herrn Lachmann. Die Frage lautet: Wie fest achtet die Schweizer Nationalbank bei ihren Leitzinsentscheiden auf den Immobilienmarkt? Oder anders gefragt, wie sehr diktiert der Schweizer Immobilienmarkt den Kurs der Nationalbank und beeinflusst deren Entscheidungen? Vielen herzlichen Dank für diese, wie ich finde, sehr spannende Frage. Ich würde mich sehr gerne an die Beantwortung wagen und dir dann entsprechende Ergänzungen überlassen, falls das für dich in Ordnung ist.
Gerne.
Vielleicht betrachten wir das mal ganz unabhängig von der Schweiz. Das Thema Leitzinsen und Immobilien ist halt ganz generell eng miteinander verkoppelt, und zwar über die Hypothekarzinsen. Das heißt, wenn man halt an der Stellschraube Leitzins dreht, löst man automatisch auch etwas an den Hypothekarzinsen aus und beeinflusst damit immer auch den Immobilienmarkt. Ich glaube, man muss es vielleicht so sehen: Veränderungen der Leitzinsen sind die Medizin. Und das, was auf dem Immobilienmarkt dann halt passiert, sind die Nebenwirkungen. Also es gab meines Erachtens in den letzten Jahrzehnten kaum einen Leitzinsentscheid, der initial auf den Immobilienmarkt bzw. dessen Regulation ausgerichtet war, sondern stehen in der Regel andere Ziele im Vordergrund, die man damit regulieren möchte, beispielsweise Preisstabilität, Währungsstabilität, Vollbeschäftigung, Konjunkturaspekte. Und Immobilien sind halt dann eben die Nebenwirkungen, die man dann halt im Auge behält, wenn man die vordergründigen Ziele zu beeinflussen versucht. Jetzt ist der Immobilienmarkt, wie erwähnt, halt eng an diese Entscheidende gekoppelt wegen den Hypothekarzinsen, und da spielen viele Faktoren eine Rolle. Zum einen natürlich die Privatverschuldung der Bürger, die generelle Preisentwicklung von Immobilien, aber auch ganz andere Aspekte. Die Immobilienwirtschaft weltweit liefert halt auch einen wesentlichen Beitrag an die gesamte Wertschöpfung. Wir hatten das Beispiel in China, wo, glaube ich, ein Viertel der gesamten Wertschöpfung eigentlich mit dem Immobilienmarkt verknüpft ist. Und dann ist halt am Schluss die Frage, wie viel Handlungsspielraum bietet einem der entsprechende Immobilienmarkt aktuell? Weil wenn man durch Leitzinsanpassungen den Immobilienmarkt beeinflussen kann, kann das eben weitreichende Auswirkungen haben auf die Gesamtwirtschaft. Und es kann durchaus passieren, dass man da an einen Punkt kommt, wo dann der Immobilienmarkt als Nebenwirkung der Grund ist, wieso man eigentlich im Handlungsspielraum blockiert ist. Als aktuelles Beispiel kann man da Schweden nennen. Dort haben Leitzinserhöhungen extreme Turbulenzen auf dem Markt ausgelöst, und die schwedische Nationalbank ist jetzt an einem Punkt, wo weitere Erhöhungen eigentlich fast ausgeschlossen sind, weil der Immobilienmarkt derart in Schieflage geraten ist, und das wohlgemerkt bei immer noch sehr hohen Inflationsraten. Und wenn wir zurück in die Schweiz kommen, in der Schweiz ist die Nationalbank hier meines Erachtens in einer komfortablen Situation, weil sich der Immobilienmarkt als extrem robust gezeigt hat. Das heißt, die entsprechenden Leitzinserhöhungen der vergangenen Monate haben zwar durchaus Auswirkungen auf den Markt, zweifelsohne, aber wir sind halt weit davon entfernt, dass der Schweizer Immobilienmarkt zum Problem für die Gesamtwirtschaft wird. Das hat verschiedene Gründe, zum einen sicherlich die wirtschaftliche Attraktivität der Schweiz, aber eben auch andere Aspekte wie beispielsweise die Wohneigentumsquote. Es gibt in der Schweiz de facto halt weniger private Immobilieneigentümer als überall anders in Europa. Vieles ist in institutioneller Hand, und dort spielen die Fremdfinanzierungskosten eine weitaus untergeordnetere Rolle. Deshalb in der Schweiz hat die Nationalbank aktuell die Gewissheit, dass sie Handlungsspielraum hat, ohne dabei riskieren zu müssen, dass sie den Immobilienmarkt in immense Schieflage manövriert. Und deshalb glaube ich, sie schaut nicht per se zuerst auf den Immobilienmarkt und kann mit gutem Gewissen agieren und weiß, dass sie da eigentlich einen recht robusten Markt im Rücken hat.
Ja, es gibt eigentlich fast nichts zu ergänzen. Ich sage jetzt, das Hauptmandat ist der Nationalbank ist Preisstabilität, daran orientiert man sich. Und alle anderen Faktoren hat man natürlich mit irgendwo natürlich im Auge. Man eben das schön gesagt, Beispiel Schweden, man schaut schon, wie geht es generell der Wirtschaft, wie geht es anderen Faktoren und schießt nicht einfach blind drauf los. Und man muss halt auch bescheiden sein, dass ich sage jetzt was so ein Mandat von der SNB, das ist auch alles sehr politisch. Das heißt, auch da muss man dann schon immer schauen, dass die Kirche im Dorf bleibt und entsprechende Entscheide auch der Schweizerischen Nationalbank politisch auch mitgetragen werden können. Das heißt, insofern gibt es da schon eine indirekte Beeinflussung da drüber und natürlich auch die entsprechenden Lobbyisten, die für entsprechende Interessen da sorgen. Was ich heute Morgen, glaube ich, noch, was heute Morgen oder gestern noch gelesen habe, war noch spannend. Ich suche mal kurz den Artikel, Micky. Das war in der Handelszeitung. Genau, Handelszeitung hier im Abo, Zinsen dürften in der Schweiz weiter steigen. Vielleicht das, was wir auch schon besprochen haben, oder wir haben jetzt ja die Teuerung, die zurückging im Monat. Aber hier eigentlich die Prognose, dass man doch noch glaubt, dass wirklich im September nochmal dieser 25 Basispunkte-Schritt kommt. Das haben wir auch so gesagt, September oder Dezember, also definitiv einer wird noch kommen. Das hat übrigens die UBS in einer Studie gestern auch nochmal bestätigt, die ich da drauf habe. Was ich aber sagen wollte, ist, was hier interessant war, ist eigentlich das, was wir auch immer wieder gesagt haben. Und zwar sagt auch hier, und zwar, muss ich mal schauen, wer ist hier der Interviewpartner? Sorry, Micky, du siehst, ich habe das nicht sauber vorbereitet, das ist jetzt wirklich spontan. Heißt es nämlich, man muss vorsichtig sein. Ah, das ist der UBS-Chefökonom, der sagt hier, man muss vorsichtig sein, weil halt mit der Erhöhung der Leitzinsen treibt man insofern auch wieder den Referenzzinssatz und der wiederum treibt dann die Inflation und die SNB sei sich dem sehr wohl bewusst. Und deshalb glaubt er auch, dass es dann plus minus bei diesen 2% bleibt und nicht weitergeht, weil es dann einfach Effekte gibt, die sich gegenseitig verstärken. Das fand ich jetzt effektiv jetzt heute hier auf Platz 2 Handelszeitung Online-Ausgabe.
Genau, wenn wir schon bei den Zeitungen sind, kommen wir zum
News Update.
Du hast es angesprochen, die neuesten Zahlen zur Inflationsentwicklung in der Schweiz sind hier. Die Inflation ist weiter gesunken, liegt neu bei 1,6% und damit innerhalb des vorgegebenen Zielbands. Das bedeutet, das vordergründige Ziel der Nationalbank ist in Reichweite und das dürfte dementsprechend auch Auswirkungen darauf haben, wie sich die Zinspolitik der Nationalbank in Zukunft entwickeln wird. Du hast es angesprochen, jetzt gibt es die kurzfristige Frage, kommt noch einmal eine Erhöhung oder nicht? Dort gibt es aktuell zwei Positionen, die man liest. Die verbreiterte, die meisten Experten gehen davon aus, ja, es gibt noch mal eine, um den antizipierten Effekten Mehrwertsteuer, Mietpreiserhöhungen etc. vorzugreifen. Es gibt einige wenige andere Experten, die sich auf einen anderen Punkt stellen und sagen, eigentlich wäre eine Pause angebracht. Die Inflation befindet sich im Zielband. Es gibt für die SNB dementsprechend keinen Grund, direkt zu handeln. Anders sieht es bei der mittelfristigen Frage aus. Dort sind sich eigentlich alle einig, dass der Zinsgipfel eben entweder schon jetzt erreicht ist oder dass er mindestens nach dem nächsten allfälligen Schritt erreicht sein wird. Dementsprechend auch die Zinsprognosen der UBS, die du angesprochen hast.
Ja, ich habe es jetzt vor mir, oder die UBS sagt jetzt 2% per Ende Jahr, 2% bis Mitte nächsten Jahres und dann quasi, wie wir eigentlich auch gesagt haben, ab dem zweiten Halbjahr 2024 quasi dann die ersten Reduktionen. Und auch hier die langjährigen Swaps, der dreijährige Swap, der fünfjährige Swap, der hauptsächlich verantwortlich ist für quasi für die längeren Hypotheken. Haben Sie jetzt zum Beispiel hier schon mal drin, ist eigentlich noch interessant, eine fünfjährige, der Swap per Mitte 24 sehen Sie schon bei 1,42%, Ende 24 schon wieder bei 1,37%. Klar, wir wissen, Sie haben es auch mehrmals gesagt, Prognosen, die so weit in der Zukunft sind, sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber es ist schon interessant, weil es deckt sich ziemlich genau mit unserer Prognose, unserer Erwartung. Und was das halt für mich bedeutet es, man muss jetzt schon vorsichtig sein. Wir haben ja davon gesprochen, dass wir ein bisschen eine Transaktionsflaute haben, die darauf basiert, dass eigentlich Käufer und Verkäufer sich bei den Preisen nicht einig sind. Wenn jetzt das richtig eingepriesen wird, wenn dem Großteil der Marktteilnehmer klar ist, dass der Zinsgipfel erreicht ist, wird das aber sowas von schnell eingepriesen, dass die Nachfrage meiner Meinung nach extrem schnell wieder anziehen kann. Und da hatten wir auch eine Zuhörerfrage in einem der letzten Podcasts, was hieß, soll ich noch zuwarten oder nicht? Wo ich ja gesagt habe, er ist schon vorsichtig, weil man muss da schon vorsichtig sein, weil jetzt ist es noch nicht eingepriesen. Und wenn es dann halt alle wissen, ist es wieder eingepriesen, dann könnte man es auch gleich so gut danach machen. Insofern, was soll ich dir sagen, Micky? Wir sind noch bullischer als vorher, weil es sieht danach aus, dass wir den Zinsgipfel tiefer erreichen als das umliegende Ausland bei voraussichtlich 2% und dass es eigentlich zum Greifen nahe ist, bis, also sicher mal, dass die Zinsen seitwärts gehen und dann demnächst mal wieder sinken. Sagt mir also, es muss relativ bald wieder sehr attraktiv werden, auch zum Beispiel Neubauprojekte zu kaufen. Weißt du, wenn du ein Neubauprojekt hast, und das hat eine Fertigstellung Mitte 2024, Ende 2024. Bist du eigentlich schon mal in einer guten Ausgangslage, weil du kannst theoretisch jetzt noch zu einem guten Preis sichern und profitierst dann schon wieder von einem theoretisch tieferen Leitzins. Also ich glaube, hier muss den Leuten schon noch klar werden, wenn man jetzt hier noch den einen oder anderen guten Deal machen möchte als Immobilienkäufer. Ich glaube, lange wird es nicht so ruhig bleiben, wie es aktuell ist.
Du hast den Übergang zum
Thema der Woche
gemacht. Es gehen also aktuell eigentlich alle davon aus, dass der Zinsgipfel in Sichtweite ist. Und meine Frage wäre dann halt eben gewesen, und das Thema der Woche ist eigentlich, was bedeutet das nun für den Immobilienmarkt? Was bedeutet das für Käufer und Verkäufer von Renditeimmobilien? Du hast es kurz angeschnitten, wenn du das...
Es geht noch weiter. Ich meine, weißt du, diese Diskrepanz oder dieses Delta zwischen Verkäufererwartung und Käufererwartung. Auf der Verkäuferseite hast du halt häufig die Einstellung von, es zieht vorüber, es ist ein Zyklus und ich verkaufe nicht unter Preis, den ich möchte, weil ich habe keinen Verkaufsdruck. Das ist ja effektiv auch so. Insbesondere jetzt wird dieses Thema natürlich noch stärker, weil die Eigentümer werden jetzt mit der Situation konfrontiert, mit sich stabilisierenden Zinsen, und die sagen sich, da halte ich doch die Liegenschaft lieber noch ein Jahr länger, habe ich noch ein Jahr länger Mieterträge, habe vielleicht nochmal reduziertere Grundstückgewinnsteuer durch die längere Haltedauer. Wieso soll ich jetzt Preiseingeständnisse machen? Ich bin mir sicher, dass das jetzt schon angefangen wird einzupreisen. Und auch auf Käuferseite, weißt du, man hat jetzt halt häufig spekuliert auf diese Unsicherheit des Leitzinses. Wie hoch geht er noch? Die Leute haben irgendwelche Schreckensszenarien wieder verbreitet von wegen 5% und so weiter. Und wie man sieht, das ist, wie wir auch schon gesagt haben, häufig alles viel humaner und normaler, als man eigentlich glaubt, und nicht immer in diesen Extremszenarien, weder nach oben noch nach unten. Und ich glaube, diese Transaktionsflaute, die wir jetzt erlebt haben, weil man sich nicht gefunden hat im ersten Halbjahr, wird sich im zweiten Halbjahr umkehren und es werden wieder deutlich mehr Deals gemacht werden, weil einfach es gibt dir wieder mehr Sicherheit und Stabilität. Es wäre theoretisch für den Immobilienmarkt sogar noch besser, wenn die Zinserhöhung im September kommt und nicht erst im Dezember. Weil dann hast du den Schritt, dann weißt du, wo du bist, dann weißt du, mit was du rechnen kannst und gehst da vorwärts. Dann weißt du auch, dass es quasi nochmal höhere Inflationszahlen vertragen wird für die Folgemonate. Und da sind sich ja alle einig, dass die ja nochmal hochschießen wird wegen vereinzelten Effekten. Aber dann weiß man wie schon, okay, die SNB hat da schon... im Voraus eigentlich sauber agiert und da kommt nicht was Großes, Unerwartetes im Dezember. Und ich meine, dann der nächste Schritt rein theoretisch ist dann erst wieder im März 2024. Insofern, ja, für den Immobilienmarkt, wenn jetzt im September die Erhöhung kommt, glaube ich, das könnte relativ schnell wieder in die andere Richtung schlagen. Mehr Transaktionen, mehr Preiswachstum, wieder sehr viel schwieriger Objekte zu kaufen, sehr viel einfacher Objekte zu verkaufen.
Ja, ich glaube auch, dieser Schritt wird definitiv kommen. Ich glaube, wenn ich die Wahl hätte als Nationalbank, ich würde es auch machen.
Ja, das macht Sinn.
Aber nicht mal so sehr aus wirtschaftlichen Überlegungen, sondern einfach aus politischen Überlegungen.
Nur politisch.
Wie kommuniziere ich? Und eben, was ich aber fest davon überzeugt bin, ist, und das habe ich schon zu Beginn gesagt, als die Leitzinserhöhungen begonnen haben, der Grund, wieso das mittelfristig wieder zu Senkungen kommen wird, hat nicht so sehr mit der Inflation zu tun, sofern sich denn diese im Zielband befindet, sondern da ist die Frage, okay, wie geht es eigentlich mit der wirtschaftlichen Konjunktur? Und meines Erachtens wird irgendwann der Druck kommen auf die Nationalbank, dass sie mit der Leitzinssenkungen einfach wieder für Entlastung sorgen wird.
Also der kommt ja schon langsam, wenn man sich quasi hier den Einkaufsmanager-Index anschaut und so weiter, die sind ja alle schon unter Druck, auch die Produktionsindexe, da sieht man es also in Europa stärker als in der Schweiz sind die am Zurückgehen. Es ist sich schon langsam am verlangsamen. Ich glaube, am Anfang hatten viele Angst von einem Hard Landing. Meiner Meinung nach in der Schweiz sehe ich kein Hard Landing kommen, aber doch ein gewisser Rückgang, ein gewisses Soft Landing wird schon da sein, bis es dann wieder Vollgas weitergeht, irgendwo Ende 24, Anfang 25, basierend wieder auf reduzierten Zinsen.
Eine weitere Frage, die mir durch den Kopf geschwirrt ist, wir hatten jetzt von 0,75% auf 2% einen Schritt von irgendwie 2,75%-Punkten. Das hat dazu geführt, dass wahrscheinlich der Referenzzinssatz bis Ende Jahr zweimal nach oben korrigiert wird. Wie viel nach unten Korrektur wäre denn deines Erachtens nötig, dass sich auch die Referenzzinssätze wieder nach unten bewegen würden?
Ah, das ist eine gute Frage. Also jetzt sind wir bei 1,25. 1,5 ist, glaube ich, gesetzt. Mhm. Wenn er auf 2 hochgeht...
Also er ist jetzt bei 1,5.
Ist er jetzt bei der jetzt? Ist er bei 1,25?
Nein, er wurde von 1,25 auf 1,5
erhöht, stimmt, du hast recht.
Das heißt, die alle, die jetzt bei 1,5 noch Verträge abgeschlossen haben, und korrekt, die Verträge müssen aber relativ korrekt weit zurückliegen. Ja, genau. Und dann wird er wahrscheinlich auf 1,
also 1,75 ist dann sicher gesetzt.
Und dann wäre die Frage, wie viel Leitzinssenkungen würde es dann eigentlich brauchen, dass der Referenzzinssatz sich auch wieder nach unten bewegen würde.
Ja, also es ist jetzt ja alles wieder ein bisschen verzögert. Also ich glaube, dass der wieder runtergeht, müssten wir ja dann wieder deutlich auf unter 1,5% gelangen. Und das wird dann wahrscheinlich, bis das wieder gesenkt wird, 2025, 2026.
Wahrscheinlich. Was sicher passieren wird dieses Mal, oder wir hatten in der Vergangenheit eigentlich relativ viele Mietakteure, die da immer relativ unaktiv waren, wenn Referenzzinssätze nach unten gegangen werden. Ich glaube, dass die Aktivität bei solchen Senkungen jetzt schon zunehmen wird, weil die entsprechenden Mieter jetzt einfach, okay, ich habe eigentlich nie reagiert, ihr habt reagiert, wenn ihr, in dem Fall werde ich in Zukunft auch reagieren. Also
Nein, weißt du wieso? Einfach der Mensch und die menschliche Psychologie, man vergisst relativ schnell. Ich glaube einfach heute ist es in aller Munde und es ist dann wie die Covid-Pandemie, die es dann plötzlich nicht mehr gab, weil niemand mehr darüber geredet hat. Ich glaube, wenn das mal ein bisschen durch ist mit den großen Erhöhungen und mit den hohen Nebenkosten, haben die Leute einfach wieder andere Themen, mit denen sie sich gerne beschäftigen.
Kann gut sein.
Also, who knows, das ist aber so ein bisschen mein Ding, weil ich sehe einfach schon eine gewisse Trägheit, auch von Seiten Mieter, irgendwie proaktiv gegen was vorzugehen.
Wird spannend zu sehen sein. Was ich mir generell bei dieser Referenzzinssatzgeschichte gesagt, das wurde ja eigentlich gemacht, dass quasi die Hypothekarfremdfinanzierungskosten des Immobilienbesitzes eigentlich auf Miete übertragen werden. Jetzt leben doch so viele Menschen in institutional gehaltenen Mehrfamilienhäusern, wo eigentlich die Fremdfinanzierungskosten ja eigentlich überhaupt keine Rolle spielen.
Ja, also die Idee war eine andere. Es wurde ja eigentlich aus mieterfreundlichen Gründen gemacht, weil man hat halt 2008, man hat halt gesehen, dass die Zinsen gehen immer tiefer, die Mieten sinken aber nicht und man wollte quasi den Mietern was von diesem Kuchen abgeben und hat das dann so durchgeboxt, quasi mit der Argumentation, hey, die Zinsen, die sind nicht mehr so hoch, wie sie auch schon mal waren. Wir wollen jetzt irgendwie dem Mieter ermöglichen, auch davon von sinkenden Zinsen zu profitieren. Das war ein Nebeneffekt, dass es quasi ein Hedge ist für Eigentümer, wenn quasi die Zinsen hochgehen, dass sie das auf die Mieten übertragen können. Aber ich glaube, damals war das politisch eher so motiviert, sich als Mieterfreund dazu zu etablieren. Und das, was du sagst, stimmt schon. Die Institutionellen, die haben praktisch kein Fremdkapital drin oder wenn, dann sehr wenig. Aber nichtsdestotrotz ist der Leitzinssatz auch für sie schon ein wichtiger Benchmark, auch für DCF-Modelle und andere Kapitalisierungsgeschichten oder auch generell als Benchmark dann auch für Bundesobligationen und andere Assetklassen. Insofern ist das schon nicht ganz entkoppelt.
Ja. Ich würde gerne nochmal zu unserem Thema zurückkommen und dich zu einem Fazit zwingen. Sofern ich dich richtig verstanden habe, du gehst davon aus, wenn das wirklich der Zinsgipfel ist und wenn es insbesondere absehbar wird, dass sich die Zinssituation stabilisiert, dann wird auch das diese Transaktionen, die momentan eben stark eingeschränkt sind in der Schweiz, wieder auf ein vergangenes Niveau wieder ansteigen lassen.
Nicht auf das Covid-Niveau, einfach auf das Niveau, was wir vor Covid hatten, was aber schon schön steigend war, weil das wird die nötige Confidence, die nötige Selbstsicherheit den Käufern geben, dass sie dann eine Rechnungsgrundlage haben. Die werden ähnlich wie wir darauf spekulieren, dass sie sagen, okay, irgendwo 4, 25 spätestens kommen die Zinsen langsam wieder runter und anfangen quasi ihre Kauf- und Investitionsentscheide darauf zu basieren. Ich meine, das musst du dir jetzt nur schon mal machen, wenn du unterwegs bist und nach einem Eigenheim suchst und wenn du heute ein Eigenheim kaufen möchtest, was vielleicht noch in Planung ist und du kaufst das ab Plan, wäre es ja vermessen, mit dem aktuellen Saron das Ding für dich durchzurechnen, sondern theoretisch müsstest du gucken, okay, wo wird es dann irgendwo sein, wenn es fertiggestellt ist und zu welchem Zins kann ich mir dann vielleicht eine Festhypothek wieder abschließen? Und diese Überlegungen werden da einfließen und ich glaube, diese Rochade wird sich da auflösen und es wird wirklich zu mehr Transaktionen kommen.
Das bedeutet im Umkehrschluss, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das heißt, auch der aktuelle Zeitpunkt ist für die Akquiseabteilung von Crowdhouse momentan ein ganz spannender, ein ganz entscheidender Zeitpunkt.
Hey, also ohne jetzt hier durchs Mikrofon Druck weiterzugeben, aber ich erwarte eigentlich, dass die Damen und Herren da jetzt deutlich mal zulegen in der Akquise, weil bis jetzt hatten wir effektiv diese Rochade häufig, dass wir uns einfach nicht gefunden haben beim Preis. Dass jetzt einfach wirklich hier mal ein Ruck wieder durch die Gänge geht und wieder mehr Objekte eingekauft werden.
Dann nehmen wir das als Schlusswort. Ich bedanke mich für deine Zeit. Dankeschön. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche am Donnerstag wieder hier. Bis dann, auf Wiederlager.
Dankeschön. Tschüss.
Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.